Adolf Hennecke, ein Arbeiter in einem Steinkohlenbergwerk, hat 387% der eigentlichen Arbeitsnorm erfüllt. Und mich würde jetzt interessieren, wie hat er das geschafft und wie wurde das vorbereitet?
Nach 1945 hatten die Leute eine große Sorge, nämlich satt zu werden. Und um sich und ihre Familien satt zu bekommen, haben sie eigentlich alles organisiert, auch illegal organisiert, was sie konnten, und eben auch Kohle. Das heißt, wir haben nach 1945 in den Kohletagebauen die Situation, dass die Arbeiter zwar erklecklich arbeiten, aber sie klauen auch die Kohle. Das heißt, es geht eigentlich darum zu überleben. Und die Partei und Staatsführung brauchte aber Kohle, natürlich, die musste gefördert werden, und sie haben sich einen Plan überlegt. Diesen Plan haben sie nicht alleine überlegt, sondern die sowjetischen Besatzer gaben den Plan vor. Die hatten nämlich solche Erfahrungen schon aus den 30er Jahren, aus der Stalinzeit, nämlich so eine Heldenbewegung, eine Aktivistenbewegung. Stachanow hieß der große Bergbauheld in der Sowjetunion der 30er, und nach diesem Vorbild wollten sie das auch in der sowjetischen Besatzungszone organisieren. Sie wollten also einen Helden kreieren, der vormacht, wie man richtig fleißig arbeitet, für die Gesellschaft und für alle. Sie haben einen anderen gefragt, Franz Franek, das war ein jüngerer Bergmann, der aber Angst hatte, dass ihm die Kumpel verspotten oder beschimpfen, weil natürlich war es nicht gut angesehen, dass so ein Musterschüler sozusagen allen anderen sagt, wie man richtig arbeitet. Das heißt, Franek sagt ab, also haben sie Adolf Hennecke, der war da schon 43 Jahre alt, also auch kein junger Mann mehr, gefragt, und der wollte eigentlich auch nicht. Aber er war Genosse zu diesem Zeitpunkt schon, Genosse in der SED, und hatte wenige Möglichkeiten, Nein zu sagen. Also fand er sich in sein Schicksal und plante akribisch mit seinen Vorgesetzten diese Schicht. Und sie fragten, wie das gelang, 387% der normalen Norm. Na, er hat sich einen guten Platz ausgesucht, er hat Hilfsarbeiter dazu gehabt und bestes Werkzeug. Das sind drei Punkte, die der normale Arbeiter üblicherweise nicht zur Verfügung hatte. Und so gelang das dann eben auch tatsächlich. Er hat tatsächlich sehr viel mehr gefördert. Er fuhr raus, schmutzig wie er war, ging in die, das Interview fand da noch nicht statt. Er war noch zu schmutzig für die Presse. Die stand natürlich schon da und wollte aufnehmen. Er ging noch in die Dusche, um sich einigermaßen herzurichten. Und die Bilder, die sie dann gesehen haben, gingen um die Welt, muss man sagen. Erstmal durch die Republik und dann um die Welt. Der Bestarbeiter Hennecke schafft etwas ganz Außergewöhnliches, er ist ein Held. Macht es ihm nach. So begann das alles.
Wie lange hat diese Schicht gedauert, in der er da?
Das war die normale 8-Stunden-Schicht, also es war keine ungewöhnlich lange Schicht, es war eine intensive Schicht mit besten Voraussetzungen. Es gab auch Lohn, nicht nur der ideologische Lohn, zu dem können wir ja noch was erzählen, sondern eben auch handfeste Lebensmittelpakete, Geld und Blumen. Das heißt, Hennecke hat unmittelbar eine Belohnung dafür bekommen, und jetzt beginnt etwas, was Hennecke nicht mehr im Griff hat. Die Medien und auch seine Vorgesetzten befördern ihn zum hauptamtlichen Helden, zum hauptamtlichen Aktivisten. Er wird später in die Volkskammer gewählt. Der kleine Bergmann, der lesen und schreiben konnte, er war auch nicht dumm, er hat ja mal Kaufmann gelernt, der wurde plötzlich katapultiert in höchste Partei- und Staatsämter. Er bekam den Verdienstorden der DDR schon 1950, und er mischte ganz oben mit, blieb aber lange Zeit ein Bergmann, und er wollte eigentlich ein Kumpel sein, und er wollte seinen Kameraden zurufen, ich bin einer von euch. Aber das gelang jedes Jahr schlechter mit all den Auszeichnungen, mit der neuen Wohnung, mit dem Umzug nach Berlin, mit seinem Sitz in der Regierung, im Parlament, entfernte er sich immer mehr von seinen Kumpel, und das schmerzte ihn bis zu seinem Tod 1975. Er schrieb ihnen auch Briefe. Man sieht die Manuskripte noch in den Archiven, wie er immer wieder verbessert und verbessert seine eigenen Reden, damit er bei den Kumpel ankommt, aber es wurde immer schwieriger.
Sie haben ja jetzt schon geschildert, dass er da irgendwie diesen Kontakt verloren hat, zu seinen ehemaligen Kumpeln, seinen Kollegen. Ist das was, was sich auch in der sonstigen Aktivistenbewegung gezeigt hat, dass die Personen, die ausgezeichnet wurden, wie so ein Stigma hatten und es schwer hatten im Umfeld der Arbeit?
Held sein in Gesellschaften und auch in der DDR ist sehr ambivalent. Auf der einen Seite braucht man diese Helden. Nach 1945 und auch während des Krieges hatte man schon viele Helden, Widerstandshelden, Helden des Kommunismus. Es gab auch Sportlerhelden wie Tefe Schuh, es gab Kosmonautenhelden wie Sigmund Jähn, ein späterer Held dann. Das heißt, man braucht in diesen Gesellschaften Helden, weil im Grunde seit Jahrtausenden. Die Menschen sind routiniert im Alltag gewöhnlich. Sie sind normal. Aber ganz viele von ihnen wünschen sich, mehr zu sein, als sie sind, ihrem Leben einen größeren Sinn zu verleihen, als es im Alltag hatte. Und so suchen sie sich in Romanen oder wo auch immer in der Musik Helden. Stars würden wir heute fast sagen. Heilige gehören in diese Kategorie. Und Adolf Hennecker ist ein solches Vorbild gewesen für ganz viele. Er ist nicht von allen verspottet worden. Von seinen Kumpel, ja, natürlich, die wollten sich von ihm nicht erzählen lassen, wie man arbeitet, aber von der neuen Generation, von den Pionieren, wurde er sehr wohl anerkannt. Über Jahrzehnte schrieben die Hennecke Briefe, diese Briefe gibt es noch in den Archiven, Briefe darüber, wie sie ihm nacheifern wollen. Und natürlich wurden sie in der Schule von der Lehrerin angehalten, diese Briefe zu schreiben. Das bedeutet aber noch nicht, dass es unwahr war, was sie geschrieben haben. Das heißt, wenn sie da schrieben, wir wollen uns in unserer Klasse auch bemühen, Altpapier sammeln, gute Leistungen bringen, dann war das nicht unbedingt gelogen. Dann war das tatsächlich ein Vorsatz, diesen Helden Hennecker anzuerkennen. Also das Heldsein als solches ist gar nicht das Verwerfliche. Wir haben Frieda Hockauf, eine Textilarbeiterin, als Heldin. Andere habe ich Ihnen schon genannt. Tefe Schur, der Sportlerheld, Juri Gagarin, durchaus alles anerkannte Helden im Sozialismus. Aber es gibt eben eine zweite Seite. Diese zweite Seite ist, dass der Held, der ja einer von uns sein soll, der also das Richtige im richtigen Zeitpunkt tut, einer von uns, das ist das Kriterium für den Helden, dass der sich entfernt, weil er ja hochsteigt, aufsteigt, den anderen ein Vorbild ist, auch Auszeichnungen bekommt, ist er eben nicht mehr einer von uns. Und im Falle von Hennecke wollten die Leute das nicht akzeptieren. Sie haben sein Auto beschmiert, sie haben ihn wirklich verspottet während seiner Auftritte als Redner, sie haben ihn ausgelacht, beleidigt, verletzt, das war für ihn eine ganz schlimme Sache. Adolf Hennecke ist das, er ist kein Superheld geworden. Er blieb nur der Aktivist, der letztlich an seinem Anspruch, nah bei den Kumpels zu sein, scheiterte.
Wenn man jetzt das so betrachtet, es wurde ja von der Parteiführung an sich so dargestellt, dass die Arbeitenden diese übermenschlichen Leistungen von sich aus erbracht haben, so aus freien Stücken. Und es gab ja dann durchaus, es war ja, wie gesagt, dieser Feiertag dann im Nachspiel, der 13. Oktober jedes Jahres, in dem dann die arbeitende Bevölkerung ausgezeichnet wurde, Menschen, die in den volkseigenen Betrieben zu besonderen Leistungen fähig waren, wurden da Menschen ausgesucht, damit sie diese Leistung erbringen, oder stand da tatsächlich auch die Leistung zuerst und Menschen wurden dann danach ausgezeichnet?
Jedes Jahr gab es natürlich am Tag der Aktivistenbewegung Nachfolger, andere Auszeichnungen und da musste man gut arbeiten, egal auf welchem Feld, in welchem Bereich, ob nun in der Schule oder in Betrieben, in der Landwirtschaft, und man musste natürlich auch politisch willfährig sein, also zumindest nicht auffallen. Es gab also Bedingungen daran, dass ein Mensch, ein Arbeiter, ein intellektueller Aktivist wird. Aber sie wurden nicht gecastet, sie wurden auch nicht zu Helden herangezogen. Es waren Nachahmer, Nachfolger. Und natürlich war es eine staatliche Propagandaaktion, um die Menschen zu besserer Arbeit zu verführen. Aber ich sage mit Absicht verführen, weil es auch verführerisch ist, Aktivist zu sein. Nicht nur die Urkunde, die man sich irgendwo hinhängen kann, sondern auch der Lebenslauf wird verbessert, aber auch eine ganz materielle Prämie wird ausgezahlt. Und gute Leistung zählte auch in der DDR. Das heißt, wenn man besser und mehr machte als die anderen, zählte man auch etwas. Das bedeutet, die, die danach geahmt haben, hatten sehr wohl ihre Vorteile und auch Freiwilligkeiten. Sie haben das nicht nur aus Zwang gemacht. Nach 1945 gab es einen riesigen Sinnverlust. Hitler-Deutschland ist untergegangen und die jungen Generationen, die im Nationalsozialismus groß geworden sind, wussten gar nicht mehr, woran sie glauben sollen. Die sogenannte Aufbaugeneration. Und denen und die noch jüngeren machte man ein Angebot. Man sagte, wir bauen zusammen den antifaschistischen Staat auf. Die Nazis sind im Westen oder verhaftet im Gefängnis oder tot. Und mit euch zusammen bauen wir die neue Gesellschaft auf und die wird gerecht sein, kommunistisch. Noch heute glauben diese Generation an diese kommunistische Idee. Und für sie war es ein unglaublich gutes Angebot, diese neue Gesellschaft aufzubauen. Ein neuer Sinn, aber auch Karrieremöglichkeiten. Posten gab es ja genug in dieser jungen DDR. Das heißt, man brauchte die Menschen gerade in dieser ersten Zeit zu großen Taten gar nicht überreden. Viele waren von selbst bereit, das zu tun.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, was eigentlich die Motivation dahinter war, diese Aktivistenbewegung ins Leben zu rufen, irgendwie, weil man gemerkt hat, dass so im Sozialismus der Wettbewerb nicht von alleine so läuft, oder also war das so ein, hat man da versucht, so einen Impuls drüber zu geben, die Menschen zu Höchstleistungen quasi zu motivieren?
1945 folgende hatte die Gesellschaft ein großes Problem. Die Betriebe lagen brach, viele Betriebe waren abmontiert worden, als Reparation in die Sowjetunion gebracht. Das, was noch da war, musste funktionieren. Und die Menschen, die noch da waren, mussten auch funktionieren. Man hat ein Prämiensystem eingeführt. Das heißt, wer mehr arbeitet, bekommt auch mehr Geld. Aber dieses Prämiensystem hat in Sachsen und anderswo nicht funktioniert. Das heißt, der Bergmann hat nicht mehr gearbeitet, weil er mehr Lohn bekommen hat, weil er für den Lohn sowieso nichts kaufen konnte. Das bedeutet, es war für einen Bergmann deutlich lukrativer, illegal Kohle auf dem Schwarzmarkt zu verticken, als fleißig zu arbeiten und mehr Geld dafür zu bekommen. Und dann reifte die Idee, die aus der Sowjetunion kam, wir müssen die Menschen ideologisch schulen. Wenn materielle Anreize nicht reichen, braucht man geistige. Und deswegen hat man diesen Helden in Gang gesetzt. Man hat ihn als Vorbild installiert, mehr oder weniger erfolgreich installiert, um den Menschen zu sagen, lasst uns für diese neue Gesellschaft arbeiten. Der Nationalsozialismus ist vorbei, Hitler ist tot, lasst uns nach vorn gucken und gemeinsam eine schöne Gesellschaft bauen. Und das hat gerade bei dieser Aufbaugeneration, die ja genau deswegen so heißt, also bei den jungen Menschen ab 45, hat das funktioniert. Sie haben ihn nachgeahmt, weil sie es sinnvoll fanden, was er getan hat, nämlich sein Bestes zu geben für die Gesellschaft. Noch heute erzählt diese Generation, dass es ihnen darum ging, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Und alle Kraft wollten sie da reinlegen. Es war nicht pure Ideologie, es war nicht nur Propaganda. Propaganda funktioniert nur in jeder Gesellschaft, wenn Menschen das auch wollen. Man kann sie nicht zwingen, etwas zu tun. Man kann keine Bevölkerung zwingen, etwas an ihrem Willen vorbeizutun. Nicht dauerhaft. Man muss sie überreden. Und Hennecke war ein solcher, der sie überreden sollte.